Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine spannende Gästin, auf die ich mich in der Tat schon sehr freue, weil ich sie auch schon ein paar Tage kenne. Bevor wir allerdings hier unsere Gästin begrüßen, bin ich wie immer an dieser Stelle erst einmal latent unhöflich und begrüße erstmal meinen lieben Mitstreiter mit den allseits bekannten Worten. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, gut soweit, danke. Hallo Marc, hallo Sophia. Unser heutiger Gast arbeitet beim VNR Verlag in Bonn. Was da genau ihre Aufgabenfelder sind, das wird sie uns gleich selber berichten. Marc und ich kennen sie schon etwas länger in der Tat und arbeiten auch immer mal wieder bei dem einen oder anderen Projekt mit ihr beziehungsweise mit dem Verlag zusammen. Das schon mal als Transparenzhinweis vorweg. Jetzt aber genug der Vorrede. Herzlich willkommen, Sophia Wiesmann.
Hallo, ja, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir in deinem vollen Arbeitsalltag heute ein bisschen Zeit für uns genommen hast, um uns mal ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Jetzt interviewen wir ja hier immer Leute, die in irgendeiner Form etwas mit dem Thema Datenschutz zu tun haben oder IT-Sicherheit, KI und so weiter und so fort. Und du bist ja zu dem Thema Datenschutz so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, aber fangen wir erstmal vielleicht mal damit an. Du hattest irgendwann mal Abitur, gehe ich zumindest mal stark davon aus, weil du danach studiert hast. Als du das Abitur, das Zeugnis der Reife in der Hand hattest, was wolltest du dann machen damit?
Boah, ich glaube, ich wollte eigentlich erstmal ins Ausland oder irgendwas mit Tourismus oder sowas machen und irgendwas mit Sprachen, irgendwas mit Menschen, halt dieses typische irgendwas. Man hat keine Ahnung, was dahinter steckt. Ne? Und ja, bin dann irgendwie zum Studium auch nach Mannheim gegangen. Und habe dann auch erstmal Englisch und BWL studiert, eine Kombination davon. Auf also Lehramt, wieder ein Studiengang,
bitte. Ja, nee, BWL. Entschuldigung, ich wollte fragen auf Lehramt, aber BWL auf Lehramt ist ja Quatsch.
Nee, genau. Englisch ging auf Lehramt. Ja. Es war ein komplett neuer, gemixter Studiengang, Kultur und Wirtschaft nannte der sich. Mhm. Und dementsprechend aber auch wieder ein Alles- und Nichts-Studiengang, also man konnte in jede Richtung gehen. Ja, und letztendlich bin ich dann irgendwie im Marketingbereich hängen geblieben. Also wir sind immer noch nicht beim Datenschutz. Also ich glaube, die Reise zum Datenschutz war dann eher über Umwege durch diese Wirtschaftszweige und durch Marketing.
Aber mal ganz kurz, du hast jetzt zwei Fächer studiert, die schon irgendwie auch zusammenpassen, wie ich finde. Hast du das am Ende dann jetzt abgeschlossen, können wir ein bisschen auf das Alter schließen, mit einem Magister oder mit einem Bachelor, Schrägstrich mit einem Master?
Es war dann schon ein Bachelorstudiengang und dadurch, dass der aber sehr generisch war, habe ich mich dann erst nochmal dazu entschieden, komplett in die Praxis zu gehen. Also hier Praktika, da Jobs und bin dann eigentlich schon beim VNR Verlag gelandet. Mhm. Und habe dann aber währenddessen mich nochmal spezifiziert und noch einen Masterstudiengang obendrauf gesetzt, aber während ich dann schon beim Verlag gearbeitet habe.
Okay, jetzt hast du ja nicht in Bonn studiert, aber wie bist du dann während des Studiums zum VNR Verlag nach Bonn gekommen?
Ja, ich glaube einfach sehr viele Zufälle. Ne? Also eigentlich bin ich ein Münsterländerkind, bin dann nach Mannheim, weil es spezielle Studiengänge da gab, dann durch, glaube ich, Jobs, die große Stadt Köln. Und irgendwie hat es das Rheinland mir dann angetan. Deswegen ist jetzt so Bonn meine Heimat.
Okay, jetzt bist du beim VNR Verlag gelandet. Du hast gesagt, du bist da quasi im Marketing gewesen. Marketing ist ja jetzt mal böse formuliert so etwas, da kann man sehr, sehr viel drunter subsumieren unter dieses Thema. Was hast du denn damals gemacht, als du da im Marketing angefangen hast, mit deinem Bachelor in der Tasche?
Ja, auch total verrückt. Erstmal hat der Verlag ein ganz spezielles Konzept, dass wir hier keine Autoren festangestellt haben, sondern Produktmanagerinnen und eben Marketingmanagerinnen in einer Rolle zusammen. Und mein Job war es dann damals erstmal im Arbeitssicherheitsbereich, die, sagen wir, Texte, Inhalte von Autoren so zu überarbeiten mit redaktionellem Gutachten, dass sie in ein Produkt passen. Und das sind dann klassische Printprodukte gewesen. So ist der Verlag auch groß geworden mit klassischen 8-Seitern, also sehr kompakte Informationen. Und als meine Rolle hatte ich dann die Aufgabe, dieses Zwischenstück zu bilden, ne? Zwischen Autor, Setzer und letztendlich dem Kunden. Das heißt, wir haben darauf geachtet, was möchte der Kunde eigentlich? Wie können wir, sagen wir, die Autoren befähigen, die richtigen Inhalte zu schreiben, das aber auch entsprechend in einem Satz zu vermitteln, also im Design, sodass es der Kunde schnell verstehen kann, schnell umsetzen kann. Und dasselbe dann, wenn das Produkt, sagen wir, fertig ist, gedruckt ist, das auch zu vermarkten. Und dieses Zusammenspiel ist dann, sagen wir, sehr vielfältig.
Ja, wie bist denn du bei dem Thema Arbeitssicherheit gelandet? Ist das, war das Zufall oder hast du gesagt, oh, wollte ich mich schon immer für interessieren, hier nicht, oder?
Nee, auch kompletter Zufall, weil ich eigentlich Englisch studiert hatte, hatte ich mich, glaube ich, auch sogar für ein Produkt beworben mit dem Thema Business Englisch. Und dann im Bewerbungsprozess war es die menschliche Komponente, dass ich dann eher in den Arbeitssicherheitsbereich zu dem Team gegangen bin und da dann reingewachsen bin. Und dann kam irgendwann der Datenschutz dazu.
Okay, jetzt bleiben wir mal kurz noch bei dem Thema Arbeitssicherheit. Nicht, dass ich davon Ahnung hätte, aber ich habe ja technische Redaktion mal in Aachen studiert, also das Schreiben technischer Texte. Und das, was man so im ersten Semester lernt, ist so ein bisschen böser Satz, Ingenieure schreiben für Ingenieure. Mhm. Und das zieht sich natürlich durch alle Textproduktionsbereiche, ne? Juristen schreiben so, dass Juristen es lesen können und so weiter und so fort. Aber jetzt ist natürlich der Aufgabe eines Verlags und in dem Fall jemandem wie dir, einem Produktmanager, natürlich auch manchmal die Aufgabe quasi zu übersetzen. Also da schreibt ein Ingenieur etwas, aber derjenige, der es liest, ist kein Ingenieur. War das immer einfach, beziehungsweise wahrscheinlich heute immer noch die Frage, war das für dich leicht, das dann quasi zu übersetzen oder den Leuten auch auf die Füße zu treten? Ihr müsst das anders formulieren, so versteht das keiner?
Also ja, als kleines, ich glaube Anfang 20-jähriges Mädchen musste ich da auch komplett reinwachsen. Ne? Aber ich glaube, dass das besonders gut ist, wenn man mit frischem Auge auf solche Texte gucken kann. Und gerade deshalb, weil ich aus dem Fachbereich nicht komme, entsprechend sagen kann, hey, so versteht es leider niemand. Bitte schreib es so, damit ich auch verstehe, was du eigentlich gerade sagen möchtest. Und ich glaube, so haben sich dann auch immer sehr gute Autorenbeziehungen ergeben, dass man eben sehr auf Augenhöhe dann auch ja über sehr komplexe Themen gesprochen hat und das irgendwann auch so dazu geführt hat, dass man selbst dieses Wissen sich angeeignet hat. Also ich glaube, ich kann mittlerweile sowohl zu Arbeitsschutzgesetzen als auch zu Datenschutzgesetzen irgendwie mit sehr vielen Fachbegriffen um mich werfen, auch wenn ich dann das Texten den Profis überlasse.
Okay, gut. Aber also ich muss da nochmal so ein bisschen nachhaken, weil es hat mal ein bisschen persönliches Interesse. Du hast es ja aber dann durchaus ja mit Leuten zu tun, jetzt egal ob im Arbeitsschutz oder in der IT-Sicherheit, im Datenschutz, die so tief und so fest in der Materie drin sind, die wollen ja auch tendenziell nie was weglassen. Die sagen ja dann immer, ja, aber wenn man das weglässt, dann fehlt was Wichtiges und so. Aber wie schaffst du es dann den Leuten zu sagen, wir haben nur zwei Seiten, du musst jetzt was weglassen und du musst es noch so formulieren, dass es die Leute verstehen?
Also ich glaube, dass das kam automatisch, weil auch die Autoren damals schon wussten, wir haben eben nur diesen Satzspiegel. Mhm. Schwieriger wurde das eher, als die Produkte digital wurden. Und man dementsprechend
Internet,
keine
so
Grenze hatte. Ja. Genau. Und ja, ich glaube, letztendlich haben die Autoren dann trotzdem sehr viel roten Stift sozusagen gesehen und keine andere Wahl gehabt, sagen wir es mal so.
Man muss aber auch sagen, ich war quasi als Jurist und aus Autorensicht, es ist, finde ich, im Grunde einfacher, 8 Seiten oder 80 Seiten voll zu schreiben, als das Ganze prägnant in einfacher Sprache auf 2 Seiten zu komprimieren, sodass es eben die Zielgruppe versteht. Das ist deutlich herausfordernd. Jeder, der das mal probiert hat, der weiß, wovon ich rede. Und das ist aber ja quasi dein Daily Business, ne? Dass du sagst, du guckst den Autoren und dem Gutachter auf die Finger und sagst, alles schön formuliert, alles total richtig, aber ihr müsst es ein bisschen kürzer machen oder prägnanter. Und das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, weil, wie der Marc schon gesagt hat, dann kommt er, ja, aber das ist total wichtig, das muss da auf jeden Fall drin bleiben, das geht gar nicht ohne.
Ja, aber tatsächlich habe ich irgendwann gelernt, dass der Anfang und der Ende sind das Wichtigste, was der Kunde halt auch liest. Und dann kommen die Zwischenüberschriften und die Paragraphen dazwischen, die werden so oft überscannt. Ja, und dementsprechend kann man gefühlt auch jeden dritten Paragraphen streichen.
Das ist aber gut zu wissen, weil dann werde ich demnächst in der Mitte meiner Texte einfach Lore Ipsum einfügen und keiner mal gucken, wann es auffällt. Sehr schön, okay.
Guter Tipp. Aber das, was du beschreibst, ne, angeblich hat ja schon Goethe gesagt, ich habe dir einen langen Brief geschrieben, für einen kurzen hatte ich keine Zeit. Das trifft natürlich den Nagel auf den Kopf. Ne? Lange Texte zu schreiben ist in der Regel kein Problem. Die Leute haben immer, oh, ich muss eine 10-seitige, 20-seitige Hausarbeit schreiben, weil ich irgendwas studiere, wo ich mir denke, ja, 20 Seiten vollzukriegen ist nicht das Problem. Aber jetzt hast du da im Arbeitsschutz gearbeitet und jetzt kam irgendwann jemand um die Ecke und wollte eine Produktmanagerin haben für das Thema Datenschutz und du hast dich zu spät geduckt. Oder wie war die Konferenz?
Nee, tatsächlich sind die zwei Bereiche erstmal schon, sagen wir, strukturell bei uns beieinander, ne? Mit derselben Führungskraft und, sagen wir, mit demselben Team. Mhm. Und dann kam eher das Thema, dass ich nach ein paar Jahren nochmal eine neue Herausforderung wollte und im Bereich Datenschutz dann eine Stelle offen wurde, aber mit der, sagen wir, Prämisse, dass dort auch ein Digitalprodukt entstehen durfte. Mhm. Und so hatte ich im Prinzip nämlich die Karotte vor der Nase, hey, wenn du Datenschutz machst, dann hast du plötzlich grüne Wiese, auch neue Elemente auf den Markt zu bringen. Mhm. Und das war dann der Anreiz, da ja nochmal die Gesetzeslage zu ändern.
Okay, jetzt bist du quasi durch diese Karotte zum Thema Datenschutz gekommen. Also warst vorher schon in einem durchaus ja auch formalistischen Bereich des Arbeitsschutzes, wo es viele Regeln gibt. Und jetzt stelle ich mir so Sophia quasi am ersten Tag vor. So, jetzt gibt es quasi diesen ersten Tag, wo du quasi jetzt für dieses Thema zuständig bist. Und du hast gesagt, das ist jetzt die grüne Wiese gewesen. Womit hast du dich denn zuerst beschäftigt? Hast du dich zuerst mit dem Thema Datenschutz beschäftigt? Hast du zuerst Autorinnen gesucht? Hast du zuerst überlegt, was wollen wir denn machen? Hast du erstmal die DSGVO gelesen? 99 Artikel, das ist ja schnell erledigt.
Also leider gab es damals noch keinen ChatGPT, der mir die DSGVO zusammenfasst. Ja. Ne? Aber zum Glück haben wir ja Produkte schon im Bereich Datenschutz gehabt und entsprechend auch schon Autoren. Ne? Und ich glaube, wenn ich mich erinnere, dann habe ich erstmal gelesen. Also ja, ich habe erstmal, sagen wir, verschiedene Bücher, die wir hatten, mal so durchgescannt. Was sind eigentlich so die typischen Fachbegriffe, die da rumfliegen? Oder auch genau Themen, die unsere, sagen wir, Ausgaben bisher schon behandelt haben. Und dann ist eben der spaßige Teil meiner Arbeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Also sogar mit Experten wie euch, die ich dann um Telefoninterviews bitte. Oder wir sind auch schon mal zu Kundenterminen gefahren und haben dann echt geguckt, wie sieht denn eigentlich der Arbeitsalltag da aus? Und das wird natürlich auch, der Verlag hat ja auch sein eigenes Datenschutzteam. Das heißt, da mal über die Schulter gucken, wie sieht das eigentlich bei uns in-house aus?
Jetzt hast du mir letztens mal gesagt, als wir miteinander gesprochen haben, dass du Datenschutz und oder Informationssicherheit total spannend findest. War das von Anfang an so oder hast du am ersten, zweiten, dritten Tag gesagt, boah, was habe ich mir hier angetan?
Ja.
Das ist ja okay.
Ja, letzteres, ja. Also ich bin da komplett reingewachsen. Ne? Also ich hatte das Gefühl, der Anfang ist erstmal so Vokabeln lernen. Ne? Was ist eigentlich eine Verarbeitungstätigkeit? Was sind TOMs? Und dann, wenn man ins Detail reinkommt, ist für mich einfach das Spannende, wie jedes Unternehmen diese Gesetzestexte dann anders lebt. Und einfach diese Praxis bei jedem unterschiedlich aussieht.
Jetzt ist Datenschutz nicht so das super sexy Thema, das gebe ich ja gerne zu. Aber ist das denn jetzt so, weiß ich nicht, wenn du irgendwo abends auf einer Party bist, dass da auch mal Leute auf dich zukommen und sagen, hör mal, du kennst dich doch mit Datenschutz aus. Wie ist denn das in folgenden Fällen? Punkt, Punkt, Punkt.
Also so gar nicht. Also das maße ich mir auch gar nicht an, dass ich da jetzt irgendwie konkrete Ratschläge geben könnte. Es ist schon eher so, dass ich dann auch mal gesagt habe, ah, Moment, braucht ihr nicht da irgendwie mal Datenschutzschulungen oder so? Oder, ah, da ist ein komischer Fall, wo, ja, ein Freund irgendwie, ja, eine komische Situation aus dem Arbeitsleben oder so erzählt. Und ich dann sage, ah, bist du dir da sicher, dass das so datenschutzkonform ist? Aber was genau da jetzt dann zu tun hat, das sage ich dann jetzt auch nicht. Sondern, ja, ich habe da mal was gelesen, wo du drauf achten solltest.
Ich kann dir ein schönes Buch oder ein schönes digitales Produkt empfehlen, wo du mal nachgucken kannst. Genau. Das Marketing bleibt natürlich in dir. Genau.
Gut, jetzt nimm uns doch mal so ein bisschen mit in dein Hier, Heute und Jetzt. Was liegen denn so im Moment an Entwicklungen auf deinem Schreibtisch? Was sind denn die Produkte, die du jetzt quasi weiterentwickelst, wenn wir jetzt mal in diesen diesen großen Bereich der IT und Digitalisierung denken?
Genau, vielleicht muss ich noch einen Schritt zurückgehen, denn wir waren vorher bei den Printprodukten. Und dann waren die ersten Schritte auch zu überlegen, wie bekommen wir denn digitale Print, also Content digital zum Kunden?
Ja.
Das war eigentlich die erste Brücke, da zu überlegen, wie wird eigentlich heutzutage gelesen, wie werden Informationen verarbeitet? Und in dem Zusammenhang haben wir einfach schon sehr viele Gespräche geführt. Dann eben auch festgestellt, Content alleine reicht nicht. Eigentlich braucht es vernünftige Workflows, damit eben gerade die Datenschutzbeauftragten die ganz vielen verschiedenen Schnittstellen, die sie im Unternehmen haben, bedienen können, um da die Informationen rauszuholen. Also welche Daten liegen eigentlich wo? Löschen wir die überhaupt? Oder versacken die da irgendwo? Und was haben wir eigentlich für Schutzmaßnahmen, das wieder mit der IT abzusprechen? Das hat sich dann in diesen Marktforschungen rauskristallisiert. Und das führte dann eben zu dem, was ich jetzt tue, dass wir mit unserer Softwarelösung für Compliance, nämlich Manage for Work, diese Prozesse digitalisiert haben.
Ja, okay. Jetzt, aber auch da wieder stelle ich mir jetzt wieder die Frage, okay, jetzt habt ihr quasi so Untersuchungen gemacht, ihr habt Leute befragt. Naja, wie wollt ihr denn dieses, jenes und welches haben? Wie nehmt ihr denn eigentlich Produkte heute wahr? Jetzt kommt ihr ja aus einer klassischen Printwelt, wo ihr, du hast gerade gesagt, 8 Seiten vorher verschickt habt. Und jetzt ist da ja durchaus ein relativ großes Delta, sowohl was den Content betrifft, weil wenn ich etwas digital vertreibe, kann man sich überlegen, muss ich vielleicht den Content anders aufbereiten? Und aber natürlich auch, naja, unter Drucken kann sich jeder was vorstellen. Ne? Also wir wissen alle, wenn was aus einer Druckerei kommt, dann ist es ein bisschen komplizierter, als wenn ich einfach nur in Word oben auf das Druckensymbol drücke. Aber nichtsdestotrotz, da kann jeder sich so ein bisschen was drunter vorstellen. Aber wenn ich was digital zu meinem Kunden bringe, dann brauche ich ja eine Infrastruktur, ich brauche eine technische Plattform und so weiter und so fort. Ich habe ja jetzt eigentlich 2 Fronten, an denen ich kämpfen muss.
Komplett. Das ist aber etwas, was den Verlag eigentlich die letzten 5 Jahre auch sehr beschäftigt hat. Ne? Wie können wir uns als Verlag auch zukunftsfähig aufstellen? Und dann waren das, glaube ich, so 2 Stränge, die parallel passiert sind. Einmal hatten wir halt eben schon sehr viel Content in Sachen von Vorlagen und parallel auch intern unsere Systeme, sagen wir, überarbeitet, da quasi neue Partner, die uns dabei geholfen haben, auch digital zu entwickeln, an Bord gezogen. Und genau in diese Phase ist unser Datenschutzmanagementsystem dann auch gerutscht. Ja, ich glaube, wir sind angefangen mit zum Exportkontrolle, da gab es das erste digitale Produkt, dann kamen Schulungen, wo man auch angefangen hat, erst mit klassischen PowerPoints in einem Upload- oder Download-Portal hinzu dann jetzt, was Skills for Work geworden ist, einem System, bei dem man dann Termineinladungen versenden kann, die Nachweise, E-Learnings von Schulungen direkt im System hat. Und auf dieser Basis, sagen wir, haben wir dann erste Softwareentwicklungsschritte schon gehabt, um dann eben den nächsten Schritt zu gehen, okay, jetzt können wir von nur Schulungen auch alle Bausteine drumherum versuchen abzudecken.
Okay, das heißt aber jetzt, zumindest so aus meiner, also ein bisschen was habe ich auch mitbekommen, aber auch so aus meinem Verständnis heraus, jetzt musst du dich auf einmal nicht nur mit den Autoren beschäftigen, die den Content zuliefern, wo es eine Deadline gibt, die Autoren halten die Deadline nicht ein und so weiter und so fort, alles was damit zu tun hat, aber jetzt muss man sich auch noch mit jemandem rumschlagen, in Anführungszeichen, der die Plattform bauen soll. Man muss, weiß ich nicht, ein Pflichtenheft wahrscheinlich schreiben, ja, man muss anschauen, was macht denn eigentlich der Mitbewerber, wie fiel dir das? Weil das ist ja nochmal eine andere Aufgabenbeschreibung, als Autoren zu betreuen.
Komplett, ne? Also da bin ich auch eher reingewachsen. Erstmal dieses andere Art zu arbeiten, also im Technikbetrieb, dann hat man diese Modelle nach Scrum und eben nicht, ich schreibe jetzt eine Ausgabe, dann habe ich mein erstes Produkt und guck mal, ob der Kunde es liest. Sondern wir haben auch einen ganz anderen Kostenapparat dahinter. Wir brauchen starke Partner, die uns die Entwicklungsstruktur geben, aber auch irgendwie Design, UX, ja, alle Elemente wie Login-Prozesse. Das musste der Verlag halt auch neu digitalisieren. Da sind jetzt sehr, sehr viele Schnittstellen, die ich auf einmal bedienen durfte. Und letztendlich war das ein sehr viel so Trial and Error. Ne? Wir haben quasi Variante 1 probiert mit so Mockups, um dann wieder zu Experten oder Kunden zu laufen. Hast du dir das so vorgestellt? Wie können wir den Prozess vereinfachen? Haben sehr viel diskutiert über bestimmte Wordings. Also dass zum Beispiel der Jurist sagt, ah, ich würde es so und so nennen. Und der Endkunde dann sagt, das ist aber zu komplex formuliert. Und so sind wir echt über jedes, ja, bei jedem Feature eigentlich immer zu 5 Personen hin und zurück gelaufen, um dann am Ende ein Produkt fertig zu haben.
Okay, dann nochmal die Schleife jetzt zurück zu deinem aktuellen Produkt, was du, glaube ich, betreust. Das ist quasi das Produkt Manage for Work, korrekt?
Ganz genau.
Das habe ich jetzt ja auch mal auf dem Bildschirm eingeblendet. Manage for Work ist so eine Plattform. Du hast gerade schon so gesagt, es geht dabei sehr, sehr stark um das Thema Compliance, wie also Unternehmen ihre eigene Compliance dokumentieren können. Weil gerade im Bereich des Datenschutzes, da kennen wir uns natürlich jetzt vereinfacht gesagt am besten aus, haben wir ja die Nachweispflicht, das Accountability-Prinzip. Das heißt, Gutes tun reicht nicht, sondern ich muss Gutes tun und es nachweisen können.
Wer schreibt, der bleibt.
Genau, wer schreibt, der bleibt. Danke. Und jetzt hast du mit deinem Team unter anderem dafür ein Produkt entwickelt, dass es dem Kunden die Möglichkeit gibt, das eigene Tun zu dokumentieren, richtig?
Genau. Also erstmal haben wir dann festgestellt, die Herausforderungen, die wir im Datenschutzbereich festgestellt haben in den Gesprächen, nämlich, dass man überall Sachen alles dokumentieren muss, aber die Informationen in verschiedenen Fachabteilungen liegen, dass das auch in ganz vielen anderen Zielgruppen der Fall war. Und deswegen seht ihr auf dem Bildschirm auch den Bereich Arbeitsschutz, Betriebsräte, Informationssicherheit, KI, weitere potenzielle, die noch folgen. Also erstmal hat man gedacht, warum immer nur in einer Zielgruppe denken, wenn die Inhalte oder sagen wir die Prozesse am Ende dieselben sind. Und Datenschutz war dann unser Versuchskaninchen, sagen wir mal so, ne? Das erste Produkt, das in dieser Manage for Work Suite auf den Markt kam. Wir dann aber,
dass jemand das Thema Datenschutz als Versuchskaninchen nutzt, ist, glaube ich, auch einzigartig.
Ja. Also ich glaube, gerade weil es so stark reguliert ist, war es eben sehr spannend. Ne?
Weil es im Grunde jeder braucht. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Aber jetzt bist du Produktmanagerin. Nachdem, wie du es jetzt schon so ein bisschen beschrieben hast, klingt das für mich so ein bisschen, dass du quasi jeden Tag so ein bisschen Feuerlöscher oder Ausgleicher bist zwischen den einzelnen Interessen und um bestimmte Dinge übersetzen und möglich machen musst sozusagen. Beschreib doch mal so einen typischen Tag in deiner Woche. Was genau machst du denn? Also dich um Content kümmern, okay, habe ich verstanden. Dich mit irgendwelchen Autoren und Gutachtern rumschlagen. Aber was machst du sonst so den ganzen Tag?
Also tatsächlich ist es auch sehr viel Dokumentation, ne, dass ich die Ideen oder sagen wir Gespräche, die ich führe, nachher umformulieren muss, sodass es unsere Entwicklungsagentur versteht. Mit denen bin ich dann wieder im Kontakt, um ein Designbild herzustellen, erste Mockups, oder teilweise nutzen wir auch dann für die Mockups mittlerweile KI, ja, um da, sagen wir, so ein bisschen auszuprobieren, was ist, wenn wir, sagen wir, das Modell so umsetzen oder so. Und dann geht das eigentlich in die Entwicklung rein. Das heißt, da ist meine Aufgabe auch dann zu gucken, ist das eine Feature, das wir letzte Woche zum Beispiel besprochen hatten, mittlerweile fertig? Kann ich das testen? Kann ich das jemandem zeigen für Feedback? Das ist quasi der Entwicklungsteil. Dann Teil 2 ist, was ist denn, wenn das Feature fertig ist? Also Informationen der Kunden, da entlang der Strecke so eine User-Journey aufzubauen mit Erklärvideos, wie es funktioniert. Unser Kunden-Service-Team auch zu schulen oder auch unser Sales-Team entsprechend zu schulen, wie die neuen Funktionen funktionieren. Dann wieder Gespräche zu führen, wie in den Sales-Terminen Funktionen angenommen werden oder was gegebenenfalls noch für Funktionen fehlen. Das wird dann wieder zurückübermittelt an die Agentur oder vorher in Gesprächen mit Experten erstmal verifiziert. Ja, und all das passiert tatsächlich an einem Tag.
Das klingt für mich, als müsstest du an einem Tag ganz viele Perspektiven einnehmen und mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten und Interessen letztlich auch umgehen. Weißt du dann nachmittags am Feierabend noch, wer du selber bist? Oder schwirrt dir irgendwann auch der Kopf? Also es klingt für mich wirklich sehr, sehr herausfordernd, weil es so viele verschiedene Perspektiven jetzt bei dem Softwareprodukt zum Beispiel gibt. Ne? Das sind die Entwickler, das sind die Autoren, die den Content liefern, das sind die Leute, die Benutzerführung vielleicht gestalten, da haben die Kunden nochmal Wünsche und so weiter. Und du stehst im Brennpunkt.
Ja, und du hast es eben gesagt, also es ist entweder manchmal ein Feuer löschen, entweder was schnell passieren muss, aber ich sehe es eher als Übersetzerin. Also so wie du es eben formuliert hast, fand ich es ganz gut, weil ich aus den komplexen Rechtstexten versuche, ein Formular oder so zu kreieren oder etwas, was der Kunde anklicken kann, indem etwas automatisch passiert. Mhm. Und dann muss ich diese Funktion wieder übersetzen für den Kunden, was er da eigentlich macht. Oder eben für Sales, um eine Nutzenargumentation dahinter zu setzen. Also ganz viele Sprachen im Prinzip, ja, die man dann irgendwie sprechen muss.
Gut.
Jetzt. Und dann, vielleicht so schließt sich der Kreis, ne? Weil ich wollte ja irgendwas mit Sprachen machen. Ist ja witzig.
Stimmt, ja.
Also schon die klassischen Aufgaben eines Produktmanagers, eines Produktverantwortlichen, was natürlich nicht mehr ganz so viel mit dem Thema Marketing am Anfang mal zu tun hat, sondern bist ja jetzt quasi produktverantwortlich, um dieses Produkt dann weiterzutreiben. Jetzt ist ja das Thema Datenschutz nur ein Element dieses Produktes, was man erwerben kann. Was gibt's denn, also Arbeitssicherheit hast du schon gesagt, Betriebsrat hast du, glaube ich, auch gesagt. Was gibt's denn jetzt noch für Module, die da gerade entwickelt worden sind? Oder vielleicht kannst du ja auch mal sagen, was noch alles auf der Agenda für dieses Jahr steht?
Ja, was da zum Beispiel jetzt bald passiert oder nächsten Monat rauskommt, ist unser KIVO-Modul zum Thema KI-Klassifizierung nach AI-Act. Aber was dann auch wieder eine komplett andere Zielgruppe ist, sind auch das Thema Steuerberater. Also auch da haben wir dann wieder eine Verbindung, die müssen auch irgendwie mit Daten arbeiten, die brauchen Informationen von Mandanten, die sie entsprechend dokumentieren müssen, Jahresabschluss etc. Also da durfte ich jetzt schon wieder in eine komplett andere Zielgruppe eintauchen.
Mhm. Okay, jetzt von der Softwarearchitektur macht ihr das ja quasi alles, also mit derselben Grundlogik, so will ich das mal nennen. Also da müssen irgendwie Daten gespeichert werden, Dokumente gespeichert werden, es müssen Formulare gebaut werden und so weiter und so fort. Hatte man das von Anfang an bei der Planung dieses Produkts schon mit so viel Weitsicht, dass man am Anfang bei dem ersten Produkt Datenschutz sich schon überlegt hat, nee, wir wollen dort ein Framework bauen, mit dem man eigentlich noch andere Dinge abbilden kann? Ja. Oder hat sich das dann erst herauskristallisiert?
Doch, tatsächlich genau so war es nämlich. Also die ersten Ideen für das Datenschutzmanagementsystem sind, glaube ich, schon 3 Jahre in der Schublade gewesen, bevor es dann wirklich realisiert werden konnte. Und in dieser Zeit ist eben sehr viel strategisch passiert, um zu überlegen, welche anderen Produkte sind eben noch betroffen. Und dann wurde es genau mit dem Ziel aufgesetzt, eine Plattform zu bauen und nicht, sagen wir, 10 Systeme für 10 Zielgruppen, sondern es in einem, sagen wir, zentralen Wissensspeicher auch zu hosten, dass auch das Unternehmen am Ende nicht 10 Zugänge braucht, sondern auch da die Fachabteilungen, sagen wir, schon Produkt drin sind. Ne? Also die Fachkraft für Arbeitssicherheit muss am Ende Unfalldaten oder so betrachten. Das heißt, sie muss nachher auch für Verarbeitungstätigkeiten eigentlich dokumentieren, welche Daten da eigentlich von ihr gesammelt werden. Und dann ist die Person zumindest schon im System und kann da den Datenschutzbeauftragten unterstützen, die Prozesse dort entsprechend zu dokumentieren.
Okay, das ist aber dann damals ja schon eine ordentliche Weitsicht gewesen, dass man sagt, okay, wir wollen da in so ein Plattformsystem, Plattformmodell hineingehen und das auch entsprechend machen. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr produktspezifisch werden, weil wir wollen uns ja ein bisschen mit deinem Leben beschäftigen. Das hört sich aber für mich alles durchaus so an, als entweder wenn das kein echter 9-to-5-Job ist oder du den schwarzen Gürtel in Zeitmanagement hast. Eins von beidem.
Ja, gute Frage. Ich glaube, es ist Letzteres. Also ich würde sagen, dass dieses Spinnenarbeiten schon etwas ist, was mir einfach sehr viel Spaß macht und ich deswegen sehr effizient sagen, wie ich arbeiten kann. Und dann aber auch, ja, auch in Team-Meetings auch mal auf die Uhr schaue, so, nee, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, wir können jetzt nicht weiter diskutieren. 5 Minuten noch und dann ist das nächste Thema dran.
Ah, okay.
Das muss man, glaube ich, auch können, ne? Das, ja. Sonst kann man viele Sachen auch zu Tode diskutieren und kommt dann zu keinem echten Ergebnis. Aber was mich noch interessiert, du hattest vorhin gesagt, ja, ich war erst bei dem Thema Arbeitssicherheit und dann irgendwann war das, ich interpretiere das jetzt mal so ein bisschen langweilig oder hat das Thema durchblickt und dann war die Stelle im Datenschutz frei. Dann hast du gesagt, oh super, es interessiert mich, da bin ich quasi, hier habe ich hier grüne Wiese, kann ich neue Dinge entwickeln und ein neues Thema. Heißt das, dass wenn du jetzt das Thema Datenschutz zu Ende gespielt hast, sozusagen dir irgendwann neu aus Aufgabengebiet suchst oder sagst du, oder hast du jetzt quasi deinen Heimathafen gefunden?
Ich glaube fast, dass ich genau da bin, wo ich jetzt sein muss, weil also auch das Datenschutzprodukt sich ja nicht zu Ende entwickelt. Und also wie ich eben schon gesagt habe, da jedes Jahr auch neue Zielgruppen hinzukommen. Mhm. Also es wird einfach nicht langweilig. Mhm. Und ich mache, ja, also auch Datenschutz oder auch jetzt mit KI-Verordnung, da tut sich ja auch immer mal wieder was, ne? Das heißt, wir werden, glaube ich, einen sehr sicheren Job haben in Zukunft.
Ja, genau. Auch. Da schließt sich dann auch so ein bisschen meine nächste Frage an. Normalerweise frage ich die Leute immer, was sie denn im Bereich der IT-Sicherheit oder Datenschutzes an Gesetzen verändern würden. Ich formuliere es bei dir mal so ein bisschen anders. Du bist jetzt mal einen Tag Königin, Kaiserin von Europa und kannst dir irgendwie das so zurechtbasteln, wie du es gerne hättest. Wo hast du denn das Gefühl, also jetzt auch mal vielleicht mit der Blick eines Projektmanagers, aber auch mit dem Blick eines Kunden, wo könnte man denn, wenn es um das Thema Dokumentation geht, das ein oder andere anders gestalten von der regulatorischen Seite? Wo würdest du denn denken, boah, das nervt uns schon als Softwareentwickler, dann muss es da draußen ja den Kunden noch viel, viel mehr nerven.
Ja, also teilweise ist es ja echt Dokumentation der Dokumentation. Ich glaube, am krassesten habe ich das gedacht beim Thema Betroffenenanfragen, dass es nicht reicht, dass die Leute dann eine Frage stellen und man auch sogar eine Zeitfrist hat, um die zu beantworten. So, ich muss auch dokumentieren, dass ich die Identifikation geprüft habe, dass ich die Antwort gegeben habe. Dann aber auch darauf achten, dass ich die nach einer bestimmten Frist dann auch wieder lösche, wegen Löschfristen. Also da habe ich echt gedacht, jetzt werde ich verrückt. Ja, und sonst grundsätzlich denke ich mir das bei diesen Informationspflichten ganz oft. Ne? Egal, ob ich jetzt auf einer Webseite so einen Cookie-Banner akzeptieren muss oder wir als Privatperson ja sehr, sagen wir, bereitwillig oft unsere Daten hergeben für irgendwelche Apps, soziale Netzwerke. Ich hätte eigentlich lieber anstatt so elendlangen Tapeten von AGBs und Datenschutzerklärungen den Hinweis, hey, wenn du dich jetzt hier anmeldest, gehen deine Daten übrigens nach Amerika und wir verkaufen sie für das und das.
Das wäre viel zu einfach.
Das wäre zu einfach.
Das geht überhaupt gar nicht.
Dann werdet ihr als Juristen wahrscheinlich arbeitslos am Ende, ne?
Vermutlich ja. Das kannst du so nicht machen. Also nee, das können wir nicht unterschreiben.
Ich würde das sehr begrüßen. Aber ja, man merkt dabei natürlich, dass es quasi immer so diesen, ne, in Brüssel denkt man sich was aus und die Aussage ist, wir müssen die Leute informieren. Die Leute sollen irgendwo draufklicken und sollen gut informiert sein. Jetzt sagt sich das andere Unternehmen, ja, eigentlich wollen wir den Kunden ja gar nicht informieren, sondern wir wollen, dass er da draufklickt. Also machen wir diese Informationsseite einfach 78 Seiten lang, weil wir wissen alle, dass niemand diese 78 Seiten liest. Und ja, dann klickt man da eben entsprechend auf. Irgendwo habe ich jetzt so eine Zahl gehört, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber war auch eine Zahl aus den USA, wenn man alle AGBs, die man in einem Jahr anklickt, wenn man sich die durchlesen würde, mit so einer durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit, bräuchte man für diese AGBs irgendwie 2 Monate, um sie alle durchzulesen. Und da sieht man, also vielleicht waren es auch nur 1 Monat oder 45 Tage, ich weiß es nicht mehr, aber da sieht man natürlich, das will man gar nicht, dass man alles durchliest. Umgekehrt, der Jurist wird wieder sagen, wir müssen aber auch alles reinschreiben, weil wenn irgendwo ein Komma an der falschen Stelle ist, dann landen wir vorm Kadi. Aber das führt natürlich zu niemandem mehr und es ist ja mittlerweile auch ein massives Sicherheitsproblem, dass die Leute immer nur die Sachen wegklicken und dabei gar nicht irgendwo mal hinklicken, ja, sie haben gerade ein Makrovirus installiert, herzlichen Glückwunsch, wir schicken Ihnen dann per Bitcoin die Rechnung.
Man muss aber auch sagen, wenn es diese Pflicht zum Nachweis, zur Dokumentation nicht gäbe, gäbe es vielleicht das Managed for Work in der Form nicht. Ne? Also das ist ja ein Tool, ja, was den Leuten dabei helfen soll, diese Dokumentationspflichten eben zu erfüllen. Und die Leute würden es nicht kaufen, wenn sie das nicht machen müssten, weil aus Spaß an der Freude, weil die Leute zu viel Zeit haben, deswegen macht es ja keiner, ne? Sondern weil es eben die gesetzlichen Compliance-Pflichten da so weit gibt. Meine Frage, die ich noch hätte, ist, jetzt ist dein Werdegang nicht direkt geradeaus, geradlinig zum Datenschutz gekommen. Trotzdem bist du jetzt, wie du eben gesagt hast, da angekommen und fühlst dich total wohl und dir macht Datenschutz und alles, was damit zu tun hat, auch Spaß. Kannst du denn aus deinem Werdegang irgendwelche allgemeinen Tipps ableiten für Menschen, die jetzt vor der Entscheidung stehen, in welchen Bereich sie mal gehen, was sie beruflich machen wollen und sich vielleicht vorstellen können, auch irgendwas mit Datenschutz zu machen? Hättest du da irgendwelche Tipps, irgendwas, was dir geholfen hat? Oder wo, vielleicht auch Dinge, wo du sagst, ja, das hätte ich mir auch sparen können, das hat mich nur ein bisschen aufgehalten auf meinem Weg hierhin. Könntest du da irgendwas ableiten?
Oh, gute Frage. Also ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, auch auf diesem Weg hierhin, waren Gespräche mit Menschen. Also sogar schon im Studium wurden wir dazu animiert, Interviews mit Personen im Marketing damals halt oder so zu führen, um einfach mal herauszufinden, was die dann tagtäglich machen. Also so wie wir heute sitzen und ihr gefragt habt, wie sieht denn eigentlich so ein typischer Büroalltag bei dir aus? Genau das würde ich eben mit Personen machen in den Feldern, die einen interessieren. Ne? Und ob es jetzt dann der juristische Part ist im Datenschutzbereich oder eben der praktische Part. Ich glaube, jeder ist auch immer bereit dazu, so habe ich es zumindest erlebt, mal über seinen Alltag zu sprechen und dann kann man immer noch seine eigenen Schlüsse ziehen, ob das etwas ist, was einen interessiert oder nicht. Mhm. Und was ich noch mitgeben würde, dass kein Job final ist. Ne? Also so wie ich mit Marketing begonnen habe, bin ich jetzt komplett eigentlich eher in dieser technischen Produktentwicklung gelandet, weil sich Dinge manchmal auch ergeben oder irgendwie auch vielleicht an die Fähigkeiten anpassen. Ne? Und das waren jetzt teilweise auch Stellen, die dann sich so für mich irgendwie ergeben haben, die vorher gar nicht existierten in der Form.
Mhm. Eine Sache interessiert mich dann doch noch. Jetzt bist du ja quasi so ein bisschen indirekt zum Datenschutz gekommen, so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge und hast aber jetzt einen Bereich gefunden, der dir Spaß macht. Wenn jetzt, nur mal gesetzt den Fall, wenn jetzt jemand aus dem Verlag zu dir kommen würde und sagen würde, unser bisheriger Datenschutzbeauftragter, der haut in den Sack, ne, der geht irgendwie in Rente oder wie auch immer, ist weg. Du hast doch super jetzt schon jahrelange Erfahrung im Datenschutz, willst du das nicht machen? Könntest du dir theoretisch auch vorstellen, wirklich praktisch in dem Bereich zu arbeiten? Oder sagst du, nö, in der Stellung, in der ich hier als Übersetzerin, als Feuerlöscherin quasi arbeite, das reicht mir, das ist eher meine Aufgabe.
Ich glaube also, jetzt gerade macht mir diese technische Komponente einfach viel zu viel Spaß dafür, sagen wir, nur in die Dokumentation zu gehen. Aber es ist tatsächlich ein realer Fall, dass wir jetzt im Verlag auch die ISO 27001 anstreben und siehe da, wer darf sich darum kümmern? Jemand, der vielleicht ein ISMS in letzter Zeit entwickelt hat. Deswegen, also die Gedanken sind schon da, ja.
Okay, also würdest du nicht ausschließen? Und vor allen Dingen, was ich dann natürlich spannend finde, dass du dann ja die Praxiserfahrung sammelst und wieder gleichzeitig zurück in die Produkte stecken kannst. Ne? Das ist ja auch nicht verkehrt. Dann sprechen wir vielleicht in einem halben Jahr oder so nochmal und dann gucken wir mal, wie der neue Teil der Arbeit dann sozusagen dir liegt und ob du immer noch Spaß dran hast. Okay.
Ja, sehr, sehr spannend, was du da in deinem Berufsleben so machst. eine Sache, die du jetzt so gesagt hast, die, also ich will das jetzt nicht groß wiederholen, aber ich will das so, ich glaube, was man da merkt, ist, so, du hast ja gesagt, so mit anderen Leuten reden, sie fragen und sowas. Und das hat einfach was damit zu tun, dass man einfach neugierig sein sollte, ja, und neugierig bleiben sollte. Und wenn man neugierig ist und neuem aufgeschlossen gegenüber ist, dann finden sich auch in der Regel irgendwelche Möglichkeiten. Und viele Menschen sagen dann immer, ja, ich hatte ganz, ganz viel Glück, weil ich dieses, jenes und welches bekommen hatte. Und dann war ich am richtigen Zeitpunkt und dann wurde eine Stelle ausgeschrieben. Das stimmt mitunter dann im individuellen Fall auch. Aber man muss dem Glück auch eine Chance geben, ne? Wenn man nur zu Hause auf der Couch sitzt, die Wahrscheinlichkeit, die Person, die man für den Rest seines Lebens findet, zu treffen, zu Hause auf der Couch, ist relativ gering. Ja? Und so muss man das eben auch für andere Lebensbereiche sehen. Naja, man probiert sich mal aus, man macht mal ein Praktikum, man bewirbt sich mal auf diese Stelle, mal auf jene Stelle. Man muss dem Glück auch eine Chance geben, einen zu finden.
Ja, das stimmt.
Und eine Portion Mut gehört natürlich auch dazu, denn du hättest ja theoretisch auch sagen können, nee, liebe Leute, ich bleibe in der Arbeitssicherheit, ich da jetzt in dem neuen Bereich Datenschutz, wo noch gar nichts da ist und neue Produktart, nicht mit mir, das ist mir zu tricky, ne? Hättest du ja theoretisch auch sagen können, das wäre dann etwas die sichere Bank gewesen, so hast du dich quasi auf einen unsicheren Weg gemacht, der dann aber letztendlich ja zum bisherigen guten Ende geführt hat. Also,
bisher schon.
Wie du schon sagst, ne? Ja, man muss dem Glück tatsächlich mal eine Chance geben, aber auch eben den Mut haben zu sagen, ich gehe mal unbekannte Pfade, weiß eben noch nicht genau, wo es mich hinbringt.
Das ist aber auch das, was es so spannend macht, ne? So über den Tellerrand hinausblicken, mal irgendwie sich hier herausfordern. Ich glaube, ja, das ist auch etwas, was, also so mein Motto in der Hinsicht, ne? Egal, ob es jetzt halt im Job ist, im Reisen oder ja, privat irgendwie sportliche Sachen, immer irgendwie neue Sachen ausprobieren. Das liegt mir einfach sehr und ich glaube, deswegen hat es auch dazu geführt, dass ich hier irgendwie jedes Jahr neue Aufgaben auch im Verlag dann hatte und da hier so reingewachsen bin.
Gut. Danke dir, Sophia. Das hört sich schon fast an wie das perfekte Schlusswort. Du darfst aber, wenn du magst, gleich noch das echte Schlusswort sprechen. Bis dahin sage ich allerdings jetzt erstmal Dank an die liebe Sophia und aber natürlich auch Dank an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform ihr uns gehört oder gesehen habt, aber ich bin mir ziemlich sicher, da kann man Sternchen vergeben, da kann man Daumen nach oben setzen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann man da auch kommentieren. Auch da würden wir uns sehr drüber freuen. Vielleicht gibt es auch jemanden, dem ihr dieses Video, diesen Podcast weiterleiten wollt, sodass auch vielleicht jemand anderes sich noch ein wenig über den Lebensweg von der Sophia schlau macht. Auch darüber freuen wir uns. So, das sind jetzt die Pflichten, die rund um das Thema Social Media einen immer ereilen. Aber jetzt dann nochmal vielen Dank an Sophia. Und wie gesagt, wenn du magst, darfst du gerne das Schlusswort sprechen.
Ja, danke an euch. Ich würde sagen, auf weitere gute Zusammenarbeit, weil mich eure Perspektiven ja auch immer sehr interessieren, ne? Und euren Alltag im Datenschutz und IT-Sicherheit und so.
Okay, so machen wir es. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.
Ciao.